Denkmal für Dresden.
Großer Wettbewerb.
Gewinne unklar.
Aber toll auf jeden Fall.
Zurzeit steht AWWM in regem Austausch und Verhandlungen mit der Partei, um die Modalitäten, Bedingungen und Voraussetzungen für die Gestaltung des Häuschens zur Traumabekämpfung mit Hilfe von kleinen Frauenkirchenskulpturen, ihre Zerstörung und anschließende Wiederherstellung ohne finanzielle Belastung für die Stadt, bei gleichzeitiger Schaffung von Arbeitsplätzen abschließend zu verhandeln. AWWM wird natürlich weiterhin über diesen möglichen Umgang mit der Trauer berichten.
Auch in der Debatte zum Dresdner Denkmal für den 13. Februar gibt es Erfreuliches zu berichten. Nachdem es zu Beginn der Diskussion so aussah, als ob Dresden schneller als geplant und ohne die Mitwirkung der Dresdnerinnen ein Mahnmal erhalten würde, wogegen AWWM energisch protestierte, wurde dieser Prozess nun verlangsamt. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass in der Pilotsendung vorgestellte Vorschlag des Sündelbären mit dem brennenden Äffchen auf dem Arm einen großen Eindruck hinterlassen hat.
An dieser Stelle zur Erinnerung der Plan zum vergoldeten Sündelbären mit brennendem Äffchen.
Vorstellbar wäre ein Bär, aus dessen Fell Flammen schlagen, im Laufen ein kleines Äffchen auf dem Arm, auch dessen Fell versenkt von den Funken. Die Skulptur, 4 Meter hoch und aus bestem sächsischen Sandstein, könnte von den Dresdnerinnen den liebevollen Kosenamen der Zündelbär erhalten.
So wurde zwar der Vorschlag des Dresdner Künstlers Einhard Grotegut, der die derzeit vorhandene Bodenmarkierung, die vielen zu unauffällig erscheint, entworfen hatte und nun die Gestaltung einer größeren Fläche plant, vom Stadtrat zur Kenntnis genommen. Die CDU möchte jedoch weitere Vorschläge sehen.
Nicht alle der Dresdner Politikerinnen sind jedoch schon mit den grandiosen Vorschlägen von AWWM vertraut. So äußert sich Sabine Friedl von der SPD zum Denkmal. Es müsste die Doppelgesichtigkeit dieses Tages darstellen und deutlich machen, dass der Brand, den Deutschland ausgesandt hat, an diesem Tag nach Dresden zurückkam. Dies sei jedoch schwierig.
Wir fordern an dieser Stelle die Stadt auf, genauer auf die Debatte bei AWWM zu hören. Hier werden die Vorschläge gemacht, die alle Forderungen gerecht werden. Inspiriert vom Eröffnungsbeitrag zum großen Denkmalswettbewerb erreichten uns Zuschriften engagierter Hörerinnen und Hörer, von denen wir heute den uns am interessantesten erscheinenden näher vorstellen möchten.
Dieser Entwurf, eine Kombination aus Gedenkstätte und Traumazentrum, geht auf die leidvolle Biografie der Namensgeberin der Stiftung, Margit Fischer, deutsche Bergsteigerin, Zahnarzthelferin und Hausfrau zurück. Sie berichtete im Rahmen des 60. Jahrestages der Bombardierung Dresdens in der Regionalpostille Sächsische Zeitung. Anders als die meisten ihrer Zeitgenossen, die nur in der Erinnerung an den 13. Februar 1945 verbleiben, weitet sie den historischen Blick auf die Apokalypse, das eigentliche Ausmaß der Angriffe auf die Kunst- und Kulturstadt Dresden. Was die Presse sonst verschweigt, kommt hier an die Oberfläche. Die Bombardements begannen schon im Oktober 1944.
Als am Vormittag des 7. Oktober 1944 die Sirenen heulten, verspüren die Dresdner keine besondere Unruhe. Sie verlassen ihren Arbeitsplatz, die Schulen und Häuser ohne Hast und gehen in die Luftschutzkeller. Es ist schon der 111. Fliegeralarm seit Kriegsbeginn. Und nie haben die Bomber der Alliierten ihre tödliche Last über Dresden abgeladen. Zwar liegen viele deutsche Städte bereits in Trümmern, sind Zehntausende gestorben. Auch Berlin ist oft Ziel von Angriffen gewesen, sogar Leipzig. Und hat es nicht erst am 24. August einen Bombenangriff auf Freital gegeben? Auch die damals 19-jährige Zahnarzthelferin Margit Fischer steigt ohne Eile aus ihrer Praxis im Hochhaus am Albertplatz die Treppe herab. Wir fühlten uns sicher, erinnert sie sich heute. Wir hatten alle gehört, dass Dresden ja nur eine Kunst- und Kulturstadt war und von Bomben verschont bleiben würde. Diesen Gerüchten, denn mehr war es nicht, schenkte man gerne Glauben. Als ich nach unten kam, standen noch überall Leute im Hof und unterhielten sich und rauchten, erzählt sie. Doch mit der Gelassenheit sollte es bald vorbei sein.
Dichte Wolken. Dresden war nur ein Ersatzziel. Am frühen Morgen schon waren 1422 Bomber der 8. US-Bomberflotte von ihren Flugplätzen in England aufgestiegen und auf Ostkurs gegangen. Eine Kampfgruppe sollte die Öl-Hydrierwerke in Ruhland und im nordböhmischen Brüx attackieren. Aber über Brüx lagen dichte Wolken. Der Kommandant der 29. B-17-Bomber, der fliegenden Festung, musste sich für eines der in diesem Fall vorgesehenen Ersatzziele entscheiden. Zwickau oder Dresden? Seine Wahl fiel auf militärische Anlagen in der Elbstadt, den Bahnhof Friedrichstadt. Als die Flugabwehr auf die anfliegenden Bomber zu schießen begann, da wussten wir, jetzt wird es ernst, erinnert sich Margit Fischer. Sie hastet in den Keller. Um 12.34 Uhr hält der Tod Einzug in Dresden. 70 Tonnen Sprengbomben fallen auf das Gelände des Friedrichstädter Bahnhofes, ins dicht bebaute Innenstadtgebiet zwischen Postplatz und Bahnhof Wettiner Straße, heute Bahnhof Mitte, zwischen Friedrichstraße und Ostallee. Nach 2 Minuten drehen die Bomber ab. Eine Stunde später geben die Sirenen Entwarnung. Die Dresdner verlassen ihre Keller. An vielen Stellen der Innenstadt blicken die Einwohner erstmals dem Bombenkrieg ins Gesicht. Häuser liegen in Trümmern, Straßen sind aufgerissen, Tote werden abtransportiert. 267 Menschen haben ihr Leben verloren.
Nur noch Schutt, wo sonst das Nachbarhaus stand. Vom Albertplatz aus, wo keine Bomben gefallen sind, rennt Margit Fischer nach Hause. Mit jedem Meter wächst ihre Angst. Auf der Marienbrücke lagen schon Trümmer und auch das Dach vom großen Speicher auf der Altstädter Elbseite war beschädigt, weiß sie noch. Je näher sie dem Haus kommt, in dem sie und ihre Familie leben, desto schlimmer werden die Zerstörungen. Margit Fischer wohnt beim Schießhaus zwischen Wettiner Straße und Ostraallee, in jenem Stadtteil, der mit am schlimmsten getroffen wurde. Dort angekommen, durchfährt sie einen Schreck. Wo am Morgen noch das Nachbarhaus gestanden hatte, liegt jetzt nur noch Schutt. Es war einfach weg. Der Trümmerhaufen war 2 Stockwerke hoch. Dann die Erleichterung. Unser Haus stand noch, aber das Dach und der 3. Stock waren eingestürzt. Direkt auf unsere Wohnungsdecke im 2. Stock lagen die Mauerstücke. Ihre ganze Familie hat überlebt. Nun geht es gemeinsam ans Aufräumen. Die Wohnung sah schlimm aus, sagt Margit Fischer und breitet ihre Hände aus. Als wolle sie den Anblick des Chaos noch einmal heraufbeschwören. Die Fenster waren kaputt, überall lagen Kalk und Scherben und Dreck. Eigentlich wollte ich mit Freunden am Nachmittag in die Sächsische Schweiz zum Klettern fahren.
An eine Wanderpartie war trotz des guten Wetters nicht mehr zu denken. Doch damit nicht genug. Und an dieser Stelle müssen wir auf das zentrale Moment der Gedenkstättenkonzeption eingehen. Als Margit F. an besagtem Tag ihr Elternhaus erreichte, um nach dem mütterlichen, eigens für die Landpartie vorbereiteten Kuchen zu sehen, erblickte sie das Unfassbare. Der Kuchen war noch intakt, aber voller Kalkstaub. Jetzt, O-Ton. Aber den konnte man nun nicht mehr essen. Er war voller Kalkstaub.
Bekannte Momente eines Traumatas zeichnen sich durch das erneute Durchleben des Schrecklichen aus, ausgelöst von Sinneserfahrungen gleich einem Schmerzreiz. So gibt die betroffene Margit F. zu, dass sie nach den Angriffen vom 13. Februar 1945 auch heute noch kein Feuerwerk ertragen kann. Was in dem Bericht jedoch unterschlagen wird, ist, ob Margit F.'s Verhältnis zu Rührkuchen durch die traumatische Kriegserfahrung ebenfalls nachhaltig gestört wurde. Ist dies journalistische Schlamperei oder Geschichtsrevision? Ist dies journalistische Schlamperei oder Geschichtsrevisionismus? Wir können die Frage beantworten, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die leidvollen Erfahrungen von Frau Fischer sowohl in der Lokalpresse des Jahres 1944 als auch den Wehrmachtsberichten sowie den Todesanzeigen desselben Jahres verschwiegen wurden.
Doch Wahrheit bricht sich Bahn. We'll be right back.
Nach Erscheinen des Artikels in der SZ erreichen Frau Fischer zahllose Zuschriften anderer, ebenfalls Rührkuchen-traumatisierter deutscher Bergsteigerinnen. Das ist die Geburtsstunde der Margit Fischer Stiftung. Stiftung für die Wahrheit. Sie hat sich auf die Fahnen geschrieben, aus feministischer Perspektive Partei zu ergreifen für die Traumatisierung der Alltagsverbrechen an deutschen Bergsteigerinnen, Hausfrauen, Flakhelferinnen und Lagerpersonal. Angefangen hat die Traumaverarbeitung damals noch in den Kinderschuhen mit sonntäglichen Treffen zu Kaffee und diversen Kuchen, sodass jede im Rahmen der Kontakttherapie sich hat mit ihrem eigenen Trauma durch das Probieren verschiedener Kuchenvarianten mit und ohne Staub widmen konnte. Einziges Manko in ihrem gesellschaftlichen Engagement war der Rückschlag, den die Frauen erleiden mussten, als sie zum Zweck der Völkerverständigung israelische kuchentraumatisierte Frauen suchten und sich partout keine ähnliche traumatisierten Gruppe in Israel fand. Somit auf zu neuen Ufern. Schnell war die Idee einer Gedenkstätte inklusive Traumazentrum geboren. Doch das gesamte letzte Jahr widmete sich die Stiftung der Konkretisierung des Konzepts. Und hier ist es.
Auf der gesamten Fläche des Altmarkts soll sich ein begehbarer Napf-Rührkuchen aus sächsischem Sandstein erheben. Drinnen erwartet die Besucherin eine alle Sinne erfahrbare Terror-Nacht-Inszenierung, während derer die Luftangriffe nahezu authentisch rekapituliert werden können. Die gesamte Museumsarchitektur läuft spiralförmig auf ein Zentrum zu. Nachdem die Besucherinnen sich durch Luftschutzkeller, Trümmerhaufen und bis zur Unkenntlichkeit zerstörten Straßenzüge ins Zentrum der Gedenkstätte gekämpft hat, findet sie sich vor der Manifestation der Nazi-Herrschaft wieder. Vor den Besuchern erstrahlt in Ciancali-Blau
der deutsche Rührkuchen.
Die Stiftung hat uns ebenfalls ein Finanzierungskonzept zukommen lassen. 100 ABM-Stellen sollen der Realisierung der Gedenk- und Traumastätte vom Bund zugestanden werden. Die Firma Thyssen hat die Finanzierung und Realisation des Baus zugesagt. Die ABM-Stellen sind für Frauen mit ähnlichem Hintergrund wie die Stiftungsfrauen, also Hausfrauen, Zahnärztinnen, Flakhelferinnen, da in diesem Zusammenhang Lohnarbeit und Traumabewältigung Hand in Hand gehen könnten. 8 Stunden am Tag würden die angestellten Frauen sächsischen Sandstein zermahlen und auf den Altmärkten Rührkuchen streuen.
Traumabewältigung könnte somit in unser aller Alltag integriert werden.
Neben vielen begeisterten Zuschriften erreichte uns auch dieser Leserbrief von Frau Heidmeier aus Freital. Sie schreibt:
Sie sind unmöglich. Mit falschen Behauptungen und billigen Tricks versuchen Sie unser Gedenken in den Schmutz zu ziehen. Als Opfer meiner Eltern, die aufopfern der Frauenkirche ein Monatsgehalt spendeten, werde ich nun noch Opfer Ihrer unverschämten Sendung. Pfui Deibel. Unsere schöne Altstadt sollte komplett unter Denkmalschutz gestellt und das Betreten verboten werden, um sie vor so lästerlichen, kriminellen Subjekten wie euch zu schützen.
Tja, tut uns leid, Frau Heidmeier, Sie so verletzt zu haben. Aber eigentlich lieben Sie doch den Schmerz und das Gefühl, Opfer sein zu dürfen. Genießen Sie es! Ihr Vorschlag, die ganze Innenstadt in ein Denkmal zu verwandeln, ist zudem höchst preisverdächtig.